Pennington trat die Stufen zur Hauptebene von Sobons Heim hinauf und fanden Benga, der vor einem kleinen Garten auf einer dekorativen steinernen Bank saß. Wie Pennington trug der Arzt einen leichten, hellbraunen Anzug, wie ihn Vulkanier bevorzugten, die lange Zeitabschnitte in der erbarmungslosen Wüste verbrachten. Die Farbe des weichen Stoffes verschmolz fast mit der Umgebung. »Sie haben mich gerufen, Kumpel?« fragte Pennington. »Sagen Sie bloß, Sie haben herausgefunden, wo die hier den Swimmingpool verstecken.« Benga wandte sich von den Pflanzen des Gartens ab, die er betrachtet hatte, und antwortete, »Ich fürchte nein.« Dann stand er auf und rieb sich die Hände. »Sina sagt, wir hätten eine Besucherin.«
»Wir?«
fragte Pennington. »Sie meint, Sie und ich? Wer würde denn wegen uns ausgerechnet hier hinkommen?«
»Gute Frage, nicht wahr?«
Benga deutete Pennington, ihm zu folgen. »Sina zufolge wartet sie in Sobons Studierzimmer.«
»Stichwort Sobon«, sagte Pennington und schloss sich dem Mediziner an. »Wie geht's ihm? Harte Nacht hinter sich.«
Benga nickte. »Soweit ich weiß, ruht er sich aus. Die letzte Gedankenverschmelzung kostete ihn noch mehr Kraft als die erste.«
»Ich dachte mir schon, dass es schwer sein würde«, sagte Pennington, während sie den Flur zum Studierzimmer des alten Vulkaniers entlang schritten. »Nur dass es so schwer wird, hätte ich nie geahnt. Für ihn und für sie.«
Er und Benga hatten Sobons gestrigem Versuch einer Gedankenverschmelzung nicht beiwohnen dürfen, doch es hatte nicht lange gedauert, bis auch sie von seinem Resultat wussten. Wie schon am ersten Abend hatte es Sobon sichtlich mitgenommen und geschwächt. Selbst in seine Schlafkammer hatte er es nur noch durch Sinas Hilfe geschafft. Dieser Stan hat sich offenbar so weit in Prinz Geist verankert, dass er ein Teil von ihr wurde, sagte Benga. So lebenswichtig wie ihr eigenes Bewusstsein. Wenn ich Sobon richtig verstanden habe, wird es nicht funktionieren, ihn einfach so zu entfernen, am Stück sozusagen. Er beschrieb seine Vorgehensweise als eine Kette von Sondierungsverschmelzungen, mit denen er Teprin helfen wolle, mentale Barrieren zu errichten und Verstecke zu finden, an denen sie vor seinen Attacken sicher ist. Außerdem hat es irgendwas damit zu tun, Stens Katra abzulenken. Hört sich an, als wolle er sie verjagen oder so. Er schüttelte den Kopf. »Ich verstehe nichts davon, aber wenn Teprin ihren Frieden finden soll, muss er wohl gewaltsam aus ihr entfernt werden. Und genau das soll das Deshaya-Niva-Ritual bringen.« Sie erreichten die Tür zu Sobons Studierzimmer. Pennington schob den Riegel beiseite, trat ein und erstarrte. Vor ihm stand Teprin.
»Was im Namen von...«
setzte er an. Dann stand ihm der Mund einfach nur offen.
»Ich grüße Sie«, sagte die Vulkanierin, die vor ihnen stand. »Mein Name ist Tennell.«
Nachdem er sie etwas länger betrachtet hatte, erkannte Pennington, dass es sich nicht um Teprin handelte, doch die Ähnlichkeit war bemerkenswert. Sie war älter, hatte aber das gleiche Kinn. Ihr Haar war so schwarz wie Teprins, jedoch kürzer geschnitten, was in der vulkanischen Wüste sicher praktischer war. Und ihre Augen waren viel dunkler, starrten ihm aber mit der gleichen Energie entgegen, die er von seinen Begegnungen mit Teprin kannte. Benga trat an Pennington vorbei.
»Hallo, ich bin Dr. Jebilom Benga. Das ist mein Freund Timothy Pennington. Man sagte uns, Sie wollten uns sprechen.«
Tennell nickte.
»Ich bin Teprins ältere Schwester. Nach ihrer Ankunft schickte Heiler Sobon nach mir, da er glaubt, ich könne hilfreich sein.«
»Leben Sie hier in der Kommune?« fragte Benga und sah sich nach einer Sitzgelegenheit um, fand jedoch nur Bücher, Schriftrollen und andere Unterlagen.
»Nein«, antwortete Tennell. »Ich wohne im Dorf Hatren, einige Kilometer von hier. Teprin und ich lebten hier allerdings eine Zeit lang.«
Benga deutete zur Tür.
»Sollen wir draußen ein wenig spazieren?« Zu Pennington gewandt fügte er hinzu. »Es ist noch nicht zu heiß.«
»Das ist akzeptabel.« Während das Trio in den Korridor schritt, berichtete Tennell, »in unserer Jugend verweilten wir hier. Ich studierte unter Heiler Sobon und Teprin ging ihrem Interesse in botanischen und landwirtschaftlichen Wissenschaften nach. Tatsächlich wurden viele der die Kommune umgebenden Gärten erstmalig von ihr bepflanzt.«
Pennington lächelte bei dem Gedanken. »Ich habe mir Teprin nie als jemanden mit einem grünen Daumen vorgestellt. Das gefällt mir.«
Die Pigmentierung der Haut auf der Prinz Daumen entspricht ihrer restlichen Epidermis, sagte Tennell, wenngleich die Färbung des vulkanischen Blutes eine derartige Beschreibung evozieren mag. Dennoch ist sie unzutreffend. Sie traten aus dem Haupteingang von Sobonsheim und auf den Hof im Zentrum der Kommune. Pennington sah Dorfbewohner in ihren Gärten oder an steinernen Becken stehen, in denen sie per Hand Kleidungsstücke wuschen. Zwei jüngere Vulkanier arbeiteten auf einem Dach und tauschten Ziegel aus Lehm aus. Es war warm, doch wie Mbenga versprochen hatte, war die Hitze des Tages noch einige Stunden entfernt. Penningtons Blick blieb an der hohen Steinmauer hängen, die das Dorf umgab und es, so hatte man ihm erklärt, vor den Raubtieren schützen sollte, die Mbenga an ihrem ersten Abend erwähnt hatte. Dann drehte er sich nach Süden und sah zum schweren eisernen Tor, dem Haupteingang der Kommune. Hinter dessen Schwelle und links des Tores war die Spitze des Shuttles der Sternflotte zu sehen, das dort seit dem ersten Vormittag stand, den Pennington und Mbenga hier verbracht hatten. Seine Besatzung, ein Sicherheitsteam der Flotte, war sehr höflich, wie Pennington damals festgestellt hatte, als er zum Tor gegangen war, um ihre Ankunft zu beobachten. Laut dem Lieutenant, der dem Team vorstand, einer attraktiven Blondine mit australischem Akzent und einer Immunität gegen sämtliche von Penningtons Flirtversuchen, hatte man es geschickt, um sicherzustellen, dass Teprin mindestens so lange im Dorf blieb, bis sie medizinisch bedenkenlos reisen konnte. Selbstverständlich durften die Sicherheitsleute das Dorf nicht unerlaubt betreten, doch hielt sie das nicht davon ab, das Kommen und Gehen der Bewohner zu beobachten. »Wie erfrischend faschistisch«, hatte Pennington es an jenem ersten Morgen kommentiert und dafür einen missbilligenden Blick des attraktiven jungen Lieutenants kassiert. Jetzt richtete er seine Aufmerksamkeit wieder auf Tennell. »Dann sind Sie eine Heilerin?«, fragte er. »Das ist korrekt«, sagte sie und verschränkte die Hände hinter dem Rücken, während sie zu dritt über den Hof gingen. »Wenngleich ich auch nicht annähernd so erfahren bin wie Heiler Sobon, für das Deshaya Nivar sind jedoch zwei Heiler vonnöten, und er glaubt, meine familiäre Verbindung mit Teprin könne von Vorteil sein.« »Also sind Sie vertraut mit dem, was ihr widerfahren ist«, sagte Mbenga. »Ich war dabei, als es geschah.« Tennell hielt inne und nickte einem der Gartenarbeiter zu, die sie passierten. »Teprin und Sten wurden als Kinder miteinander verlobt, wie es bei uns Sitte ist. Sie aber widersetzte sich stets dieser Tradition. Sie war schon immer sehr eigen und verwandte viel Energie auf den Versuch, vermeintliche Unstimmigkeiten in unserer Kultur zu bereinigen. Schon in jungen Jahren bringt man Vulkaniern bei, dass es ihr Recht als Individuen sei, selbst über ihr Leben zu entscheiden, doch passen mehrere unserer altehrwürdigen Traditionen nicht ganz zu dieser Philosophie. Die Ehe beispielsweise ist eine solche Tradition, und Teprin konnte sich nie an den Gedanken gewöhnen, Sten zu ehelichen.« »Also, widersetzte sie sich ihm?« fragte Pennington stutzend. »Lehnte ihn ab?« »Gewissermaßen«, antwortete Tennell. »Als Jugendliche lebte sie eine Weile hier, lernte von Heiler Sobonen und versuchte mit den Facetten unserer Gesellschaft, gegen die sie so vehement angegangen war, ihren Frieden zu schließen. Es gelang auch, wenngleich nur auf Zeit. Als es soweit war, dass sie und Sten in den Stand der Ehe treten sollten, batte Prinz Sten, sie aus ihrem Bund zu entlassen. Er hatte sie immer geliebt, immer begehrt, war ihr aber zu kontrollierend und zu dominant erschienen. Das war nicht, was sie von einer Ehe erwartete. Sten lehnte ihre Bitte ab. Daraufhin forderte sie ihn zum rituellen Kampf um ihre Freiheit. »Konut Kalife«, sagte Mbenga, »Ehe oder Herausforderung?« »Ja«, bestätigte Tennell. Sie schwieg einen Moment, dann drehte sie sich zu Pennington und Mbenga. »Derartige Dinge besprechen wir normalerweise nicht mit Außenweltlern, aber Sobon hat für sie gebürgt.« »Ich bin ihr Arzt«, sagte Mbenga. »Ich will ihr helfen, wie immer ich kann. Und um das zu tun, muss ich diese Dinge, die zugegebenermaßen jenseits meiner Expertise liegen, verstehen lernen.« Sie setzten ihren Gang fort. »Das ist logisch«, sagte Tennell. Der körperliche Kampf, den sie ausfochten, verlief zu Teprins Gunsten. Sten war dem Tode durch ihre Hand nahe, als er die Gedankenverschmelzung initiierte. Er wusste, dass er sterben würde, und in seinen letzten Momenten zwang er seine Katra in ihren Geist. Teprin tötete ihn und unterbrach damit die Verbindung. Seit jenem Tag ist sie Valrette. Mein Gott. Pennington schüttelte den Kopf und versuchte sich vorzustellen, was Tennell da beschrieb. In den folgenden Jahren, fuhr sie fort, konnte T'Pryn mentale Schilde errichten und Stenskatra bekämpfen, doch kostete sie deren Erhalt viel Mühe. Nun scheint es, als hätten diese Schilde versagt und sie und Sten einmal mehr einen Kampf begonnen. Im Grunde kämpfen sie um die Kontrolle über ihren Geist. T'Pryn hatte nach einer Heilung für ihren Zustand gesucht, aber keine gefunden. Schließlich entschloss sie sich, Vulkan zu verlassen. Die Gründe dafür kennt sie allein. Ich habe sie seitdem nicht gesehen. 50 Jahre lang kämpft sie gegen diesen Bastard an?« sagte Pennington, überwältigt von dem Gehörten. »Wie mochte es wohl sein?« fragte er sich, »mit der Essenz eines anderen im eigenen Kopf leben zu müssen. In einem dauernden Duell um das, was einen als Individuum ausmachte. Schon der Gedanke war zu groß, um ihn voll zu erfassen, zumindest im Ganzen.« Er dachte an die etwa ein Dutzend Vrekatras zwischen den Büchern und anderen Gegenständen in den Regalen von Sobons Studierzimmer. »Tennell«, fragte er dann, »glauben Sie, dass dieses Ritual, das Sobon versucht, funktionieren wird?« »Ich muss zugeben, dass ich mit dem Deshaya Nivar nicht vertraut bin«, antwortete Tennell. »Es geht auf die Zeit vor Surak zurück, und es gibt keine Aufzeichnungen über eine Anwendung in der Gegenwart. Die meisten Adepten leugnen sogar seine Existenz. Ich schätze, dass nur wenige Heiler und Adepten die mentale Fähigkeit besitzen, es durchzuführen. Und noch weniger würden es überhaupt riskieren. Zum Glück gehört Sobon zu ihnen.« »Was, wenn Sobon erfolglos bleibt?« fragte Mbenga. Abermals zögerte Tennell und Pennington bemerkte eine leichte Veränderung in ihren ansonsten so teilnahmslos wirkenden Gesichtszügen. Etwas Neues lag unter der Oberfläche ihrer so beherrschten Art, vielleicht Resignation, er war sich nicht sicher. »T'Pryn hat Sten viele Jahre lang bekämpft, sie hat nie aufgegeben. Sollte das Deshaya Nivar keinen Erfolg bringen, bin ich sicher, dass sie in Gedanken weiterkämpft, so lange wie sie kann.« Sie sprach nicht weiter, doch ahnte Pennington, was als nächstes gekommen wäre. T'Pryn würde sich Sten nie unterwerfen, lieber würde sie sterben, kämpfend und gefangen in ihrem eigenen Verstand.